Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Was tun, wenn die Jugendkriminalität überhand nimmt? Gerade in Österreich nimmt dieses Problem zu. Hier mal ein paar Zahlen. Laut der polizeilichen Anzeigenstatistik 2024 hat sich österreichweit die Zahl der Anzeigen gegen 10- bis 14-Jährige seit 2020 nahezu verdoppelt auf über 12.000 Fälle. Und in der Hauptstadt Wien sieht es nochmal speziell aus. Rund 20 Kinder unter 14 Jahren gelten dort als Intensivstraftäter, die Straftaten wie Raub, Erpressung und Diebstahl begehen. Als Reaktion hat man jetzt ein Orientierungshilfeprogramm ausgerollt. Veranschlagt dafür sind 500.000 Euro. Jugendliche Straftäter sollen hier mit sogenannten Buddies, also begleitenden Ansprechpartnern, in die Spur gebracht werden. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Wie effektiv sind solche Programme und wie bekommt man das Problem der Jugendkriminalität in den Griff? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernhard Heinzelmeier. Er ist Unternehmensberater, Publizist und Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender des Instituts für Jugendkulturforschung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, wie ist die Situation in Wien gerade, was jugendliche Straftäter angeht? Setzen Sie uns da mal ein bisschen ins Bild, bitte.
Naja, also Wien ist generell eine gespaltene Stadt. Ja. Also es gibt ja die Wohnbereiche innerhalb des Gürtels. Also Gürtel, das ist eine Straße in Wien, die umgibt die inneren Bezirke und dann die Bezirke, die außerhalb liegen. Innerhalb des Gürtels wohnen die Privilegierten. Das heißt also vor allem die Grünen, die Liberalen, die Sozialdemokraten, die im Rathaus Karriere gemacht haben, also die haben sich alle zusammengefunden innerhalb des Gürtels, und außerhalb des Gürtels wohnen die früheren Arbeiterschichten und jene Leute, die halt im weitesten Sinn so die unteren 50% der Gesellschaft ausmachen. Nicht? Also von den Mittelschichten bis zu den abgekoppelten Armutsmilieus. Ja? Und diese Probleme, von denen Sie reden, die finden wir in erster Linie in diesen äußeren Bezirken sozusagen, wie man das nennt, und ein Brennpunkt der Jugendkriminalität sind die Schulen und ihr Umfeld. Also das heißt vor allem die sogenannten neuen Mittelschulen, also das sind die Schulen für die unteren Sozialschichten, die sind vielfach zu Orten geworden, die nicht mehr beherrschbar sind. Also da ist es einfach oft schwierig, den Unterricht zu führen, weil ein hoher Anteil von sogenannten außerordentlichen Schülern drinnen sitzt. Also das sind alles Jugendliche, die der Unterrichtssprache Deutsch nicht mehr folgen können. Und das ist eigentlich das Problem der Stadt Wien, die Zuwanderung aus kulturfernen Gebieten, also aus kulturfernen Ländern. Also das sind vor allem Länder, die zur muslimischen Hemisphäre gehören, und das sind die gesellschaftlichen Gruppen, die schwer integrierbar sind, die sich auch nicht integrieren wollen und wo die Kriminalitätsraten besonders hoch sind. Also ich kann es konkret sagen, das sind vor allem Syrer, Afghanen sehr stark im Vordergrund, Iraker, Somalier, also die klassischen Nationen, mit denen ja halb Europa riesige Probleme hat.
Ja, es heißt, 48% aller Jugendstraftaten werden von Menschen ohne österreichischen Pass begangen. Es wurden auch etwa 220 Intensivtäter erfasst, die mehr als 5 Straftaten pro Jahr begehen. Darunter auffallend viele sogenannte Systemsprenger mit über 50 Delikten. Einer von denen hat sogar über 1000 Straftaten verübt. Was sind das für Fälle? Sind das schon Berufskriminelle oder kann man die noch irgendwie hinbiegen, Herr Heinzelmeier?
Also ich würde fast sagen, dass man die nicht mehr hinbiegen kann. Das kommt immer darauf an, wie alt sie sind, aber diese Fälle, die Sie da zitieren, das ist meistens der Anfang einer kriminellen Karriere. Da sagt man dann bei der Polizei, die trifft man dann halt immer wieder und immer wieder. Ja. Also bei denen anzusetzen, die heilen zu wollen, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die man sich da jetzt stellt. Ich glaube, es geht viel mehr darum, bei den Fällen anzusetzen, die das repräsentieren, was man so Alltagskriminalität nennen könnte. Das sind die, die halt durch Sachbeschädigungen in den Vordergrund treten, die halt durch Gewaltdelikte im schulischen Kontext in den Vordergrund treten, die halt dann die Parkanlagen beherrschen und sie für autochthone Jugendliche unbetretbar machen. Also ich glaube, da müsste man eher bei der Masse ansetzen. Also die Masse ist das Problem, nicht diese wenigen Intensivtäter. Nicht? Also da wird es wahrscheinlich ausreichen, wenn man die hinter Schloss und Riegel bringt. Und die werden halt halt große Teile ihres Lebens verbringen. Das ist ja auch bei autochthonen, einheimischen Intensivtätern so, da sind ja die meisten nicht mehr zurückzuholen in ein normales Leben.
Welche Maßnahmen hatte man bisher denn gesetzt und vor allem hat das was genützt? Sie haben jetzt auch das Problem der Masse angesprochen, aber welche Maßnahmen hat man denn vorher angewendet, die vielleicht auch Früchte getragen haben?
Also ich kann Ihnen keine Maßnahmen nennen, die da Früchte getragen haben, weil das Problem ist ja, dass man einfach zu viele von diesen Leuten ins Land gelassen hat. Also das ist eigentlich der Urschaden dieser ganzen Angelegenheit. Und es ist gänzlich unmöglich, heute in den Schulalltag einzugreifen, wenn man es dort mit Klassen zu tun hat, in denen noch zwei Österreicher sitzen. Ja? Und der Rest sind mehr oder weniger radikalisierte Muslime, die unsere Kultur verachten. Also ich glaube, das große Problem, das wir haben, ist, wir diskutieren immer über Integration, aber das Problem mit dieser Leute ist, dass sie sich einfach nicht integrieren wollen, weil sie diese Kultur, in die sie hier eingewandert sind, verachten und sie wollen, wenn, dann in Parallelgesellschaften leben oder, wenn man sie befragt, sagen sie, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dieses Land umgedreht haben und bis das ein muslimisches Land ist. Das ist der Grundtenor. Also ich gehe davon aus, dass wirklich ein hoher Anteil von diesen jungen Leuten hier nicht mitmachen will. Also diese jungen Leute wollen den Sozialstaat genießen, die wollen den Reichtum genießen, den sich dieses Land über Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte hinweg aufgebaut hat. Die wollen an dem partizipieren, aber an unserer Kultur, und das ist ja die Integrationsfrage, haben die null Interesse. Nein, sie verachten sie geradezu, diese Kultur ekelt sie an.
Jetzt haben wir also dieses Buddy-Programm. Erklären Sie uns mal ganz kurz bitte, was ist das? Also was steckt hinter diesem Buddy-Programm, also mit dieser begleiteten Sozialhilfe sozusagen, und was kann das bewirken? Gibt es da zuverlässige Untersuchungen oder Erfahrungen damit?
Also da gibt es natürlich zuverlässige Untersuchungen und Erfahrungen, und da gibt es also durchaus auch Autoren, das reicht bis in die Zeit der 20er und 30er Jahre zurück, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Also früher hat man immer gesagt, man kann diese Leute in Kleingruppen betreuen, ja. Also zum Beispiel 5, 6, 7 Jugendliche mit 1 bis 2 Betreuern, die diese dann führen und anleiten und für sie quasi so Schlüsselpersonen sind, diese leiten und lenken. Das war so der Ursprung dieser Idee. Und jetzt hat man offensichtlich so ein Mentorenkonzept, wo eine Person diese Intensivtäter begleitet. Ich halte das für eine Fehlinvestition. Ich würde mich eher darum bemühen, diese Leute in Haft zu bringen, in einem geschlossenen Vollzug zu bringen, weil man sie nicht auf die Bevölkerung loslassen kann. Und dort, wo die Möglichkeit ist, dafür zu sorgen, dass sie das Land verlassen, ja, wenn notwendig gleich gemeinsam mit ihren Familien. Was einen Sinn macht, ja, ist, in die Masse hineinzuwirken. Ja. Also dort zu versuchen, die Integrationswilligen, die es ja auch gibt, zu fördern. Also da würde ich dann eher auf Maßnahmen setzen, die in den Schulen basieren, in Kooperation mit den Lehrern und Lehrerinnen dort vor Ort. Also da wird es darum gehen, zum Beispiel den Spracherwerb zu fördern. Da wird dann darum gehen, die Jugendlichen zu fördern, die sich in heterogenen Gruppen befinden, die Abgrenzung der muslimischen Gruppen aufzubrechen. Also das sind alles Dinge, die da anstehen. Ob man da jetzt einen richtigen Weg einschlägt, wenn man sich um die Radikalsten der Radikalen kümmert, wage ich zu bezweifeln.
Wir haben ja vorhin gehört, dass es unter anderem auch teilweise 10-Jährige sind, die schon Straftaten wie Bewaffnetenraub und so weiter durchgeführt haben. Dementsprechend, die FPÖ fordert in Wien eine Senkung der Strafunmündigkeitsgrenze. Könnten Sie da mitgehen?
Also ich bin kein Befürworter dieser Maßnahme, weil man da auch die österreichischen Kinder und Jugendlichen ins Visier nimmt und auch die bestraft, die an und für sich nicht die Problemgruppe sind. Ja. Für einen österreichischen 12-Jährigen, ja, soll ich für den die Grenze senken, ob der ein Fall für die Strafgerichte sein kann? Das ist mir unverständlich, weil die, wie gesagt, die machen uns keine Schwierigkeiten. Wir wissen ja, wer das ist. Ja. Unser Problem ist, dass wir das nicht mehr aussprechen dürfen. Wir haben jetzt gerade eine Studie zu Ende gebracht. Aus der Studie ergibt sich, dass 75 75% der 16- bis 29-jährigen jungen Menschen in Österreich sagen, man darf nicht migrationskritisch reden, weil sonst wird man ins rechte Eck abgeschoben, und die deswegen schweigen. Ja. Ich glaube, das Kernproblem ist das. Ja. Wir haben den riesen Elefanten im Raum stehen, aber keiner darf über ihn sprechen, ja, weil er sonst sofort ein Rassist ist. Und ich bin der Auffassung, wenn man sich Maßnahmen überlegt, dann soll man sich Maßnahmen überlegen, die unmittelbar die Problembären betreffen, ja, und nicht alle mit in dieses Chaos hinunterziehen. Ja. Also das heißt, die Österreicher haben das nicht verdient. Es gibt gute Gründe, warum wir hier Grenzen haben, die das Strafrecht betreffen, und warum man Kinder halt von dem ausnimmt. Ja. Und das sollte auch erhalten bleiben. Wenn wir eine fremdkulturelle Zuwanderung übertreiben, ja, dann darf das nicht auf Kosten der österreichischen Jugend gehen. Die leiden ohnehin schon genug darunter. Ja. Also da würde ich mit der FPÖ in diesem Fall nicht übereinstimmen.
Die Koalition in Wien aus SPÖ und Neos hat also 500.000 Euro dafür bereitgestellt. Das ist auch sehr viel Geld, scheint es mir, für sehr wenige Täter. Deswegen, handelt es sich da vielleicht auch um eine Bewirtschaftung von Missständen? Wie kommt so eine Summe überhaupt zustande? Oder ist es tatsächlich eine Bewirtschaftung von befreundeten NGOs, die die Wiener SPÖ und die Neos dort füttern?
Sie haben das natürlich jetzt auf den Punkt getroffen. Genauso wie in Deutschland gibt es in Österreich, insbesondere in Wien, ein riesiges NGO-Problem. Also dort fließen Unsummen in diese NGOs, und das sind meistens, also ich bezeichne die NGOs immer als Beutegemeinschaften aus der linken Hemisphäre. Das sind meistens SPÖ-Funktionäre, Grüne-Funktionäre, natürlich Funktionäre der Neos involviert, und die cashen dort groß ab. Ja. Und es gibt ja auch NGOs, die so aus der psychologischen, psychotherapeutischen Ecke kommen. Ja. Da wurde ja schon viel drüber diskutiert, die da Unsummen lukrieren. Ja. Und das, was gesagt wird, bewirkt eigentlich nichts. Es geht also nicht darum, irgendwie in der Gesellschaft etwas zu verändern, sondern Beutegemeinschaften zu bedienen. Darin ist ja die Stadt Wien ganz groß, und man müsste sich nur mal im Detail anschauen, welche Unsummen zum Beispiel an NGOs wie die Caritas, die Diakonie, ja, oder andere sozialdemokratische Hilfsorganisationen fließen. Das ist alles unglaublich, und bewirkt wird eigentlich nichts. Ja. Also die Lehrer und Lehrerinnen, die Schulen stöhnen unter diesem Problem, aber dort wird nichts gemacht. Da werden dann wieder die Schulpsychologen, gibt es dann wieder 20 oder 30 oder 50 mehr. Ja. Das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die Situation in Wien ist, dass die Schulen alleingelassen werden und man halt lieber diese Freundelwirtschaft mit den NGOs da weiter betreibt, die halt in Wirklichkeit, das muss man auch sagen, eher auf der Seite der Straftäter stehen als auf der Seite der betroffenen Bevölkerung.
In Sachen Jugendarbeit haben Sie ja auch eine gewisse Erfahrung. Wenn Sie das jetzt vom Reißbrett aufziehen müssten, würden Sie auch sagen, Sie würden dafür 500.000 Euro bekommen? Ich kann mir vorstellen, da ist natürlich viel an Personalkosten dabei. Aber sind diese 500.000 Euro nicht in Wahrheit doch gerechtfertigt? Wie kommt das zusammen am Ende?
Naja, ich kenne da keine Kalkulationen. Da hätte man viel zu tun, wenn man diese Geldverschleuderungsmaschine des Roten Wiens überall kontrollieren würde. Das läuft ja auf allen Ebenen ab. Ich meine, da werden auch wieder diese NGOs, die das dann betreiben, auch ihre Gemeinkostenanteile dann entsprechend verrechnen. Also da wird sicher einiges los sein. Aber ich finde es ja vom Grundansatz her völlig idiotisch, diese Intensivtäter therapieren zu wollen. Ich meine, diese Intensivtäter, sie sprechen da von Leuten, die haben 500 Delikte oder 1000 Delikte, das ist ja, da ist man ja fassungslos. Ja. Also da muss man irgendwann einmal sagen, irgendwann ist der Diskurs zu Ende, irgendwann ist die Therapie zu Ende, irgendwann muss man sich damit begnügen, diese Leute einfach auszusondern und wegzusperren. Ja. Also wir haben ja in Österreich die Tradition, früher hat es mal diesen geschlossenen Vollzug gegeben, da sind Leute, die also sozial auffällig waren und die also nicht integrierbar waren, die hat man halt dann in geschlossene Anstalten verbracht. Und ich denke mal, das ist wichtig. Das ist wichtiger, die Gesellschaft vor diesen Leuten zu schützen, als sie im offenen Vollzug oder im öffentlichen Raum therapieren zu wollen, was ohnehin völlig sinnlos ist, nach meiner Auffassung. Also ich denke mir, da packt man die Sache wieder vollkommen falsch an. Also für mich sind für diese Leute die Polizei, die Justiz und der Justizvollzug zuständig und nicht irgendwelche Psychologen.
Sagt Professor Bernhard Heinzelmeier, Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender vom Institut für Jugendkulturforschung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.